Heute aus dem Literaturhaus Stuttgart zu Gast Anna-Katharina Hahn mit ihrem neuen Roman Der Chor. Mein Name ist Silke Arning. Herzlich willkommen, Anna-Katharina Hahn.
Guten Abend, schön wieder hier zu sein im Literaturhaus.
Frau Hahn, der Chor, das ist die Geschichte eines Stuttgarter Frauenchores. Besser gesagt, es geht um einige Frauen, ganz verschiedene Frauen, die dort mitsingen und die wir heute noch besser kennenlernen. Und ja, ich habe Sie natürlich auch gleich gefragt, ob Sie auch selbst in einem Chor singen. Und da haben Sie ganz entschieden gesagt, nein, ich nicht. Und da habe ich mich gefragt, wissen Sie eigentlich, dass es in Stuttgart einen Ich-kann-nicht-singen-Chor gibt?
Tatsächlich, oh, das ist ja jetzt eine Herausforderung. Ja, aber ich glaube, so schlecht wie ich singe, das hat noch keiner erlebt. Insofern diese Chorfrage, ja, warum Chor? Natürlich, man kann alles recherchieren und ich habe da so meine Gewährsfrauen auch. Es ist auch nicht so, dass ich nicht bei der einen oder anderen Chorprobe dabei war, ohne meinen Schnabel aufzumachen. Aber ein Chor ist ja auch ein Ort, der einerseits war das Singen verboten, ja, bei der Pandemie und es gab da große Verwerfungen. Also das ist schon ein Ort, an dem man schön zeigen kann, wie dieses pandemische Geschehen und auch die gesetzlichen Verordnungen so ganz tief ins Privatleben eingreifen. Und das ist kein Corona-Roman jetzt, aber die Figuren haben das noch recht frisch im Gedächtnis, obwohl es schon wieder überlagert wird durch den Ukraine-Krieg. Also das ist alles nur eine Unterströmung, die stattfindet. Das ist so entweder Erinnerungen an vorangegangene Verunsicherungen oder eben jetzt akut so dieses Gefühl, dass die Welt nicht mehr so ist, wie man sie kannte vorher. Das herrscht vor. Ja, und ein Chor ist natürlich als sozialer Raum doch ein relativ festes Gefüge. Da begegnen sich Menschen, die sich vielleicht sonst nicht über den Weg gelaufen wären, gerade in einem Chor wie diesen Kantarinen, wie ich sie genannt habe, der nicht sehr anspruchsvoll ist. Da gibt es kein Vorsingen und der hat auch nicht jetzt die irgendwelche Vorstellungen von, dass sie wirklich künstlerisch unglaubliche Ziele erreichen wollen. Die Frauen sollen einfach singen und Spaß haben. Es ist ein studentisches Projekt und da kann kommen, wer will.
Also so ein niederschwelliges Angebot, genau, würde man sagen. Aber mich würde noch mal interessieren, wie sind Sie denn trotzdem auf den Chor jetzt gekommen? Also Sie singen nicht im Chor, das ist nicht etwas, was Ihnen jetzt vielleicht unbedingt nahe ist. Waren da zunächst in Ihrem Kopf diese Figuren, die wir kennenlernen, oder hatte sie tatsächlich so den Reiz, diesen Chor als kleines soziologisches Studienobjekt näher unter die Lupe zu nehmen, also literarisch näher zu betrachten? Also was war da zuerst?
Nein, der Zugang war schon literarischer. Also wenn ich jetzt so tief nachdenke, es gibt ein Buch von Wilhelm Genazzino, Leise singende Frauen. Das war nur der Titel, den fand ich so wunderbar und den hätte ich natürlich gern gestohlen, aber der wäre wunderbar gewesen für dieses Buch. Das war immer so in meinem Kopf und dann natürlich auch die Beobachtung, dass jeder Mensch, der im Chor singt, ja eigentlich auch künstlerisch tätig ist. Also all diese Frauen, die singen ihre Lieblingslieder. Und das ist das aktuelle Konzept dieses Chors. Vorschrift, dass man, wenn man sich so ein bisschen eingegroovt hat und nicht mehr so schüchtern ist, dass man dann sein Lieblingslied und sich selbst praktisch damit vorstellt. Und dass das dann im Chor eingeübt wird. Das sagt sehr viel über sie aus. Also jede Frau hat ihr eigenes Lied, was mit der Biografie zu tun hat. Und manche haben solche Schwierigkeiten damit, ihr eigenes Lieblingslied zu nennen, weil es zu viel über sie verrät, dass sie sich was anderes erstmal überlegen. Also zum Beispiel Alice, die Protagonistin, die schämt sich so sehr dafür, dass ihre Mutter, Alice ist so eine sogenannte soziale Aufsteigerin, dass ihre Mutter sie nach dem Disney-Film Alice in Wonderland genannt hat, dass sie ein traditionelles Volkslied erstmal im Chor mitbringt, sozusagen, weil sie sich einfach schämt. Und natürlich auch die Tatsache, dass sehr viele Frauen, die ich so kenne, einmal ein paar Jahre oder schon ihr ganzes Leben lang in Chören singen, manche in mehr als einem oder zwei, dass das eine ganz große Leidenschaft ist. Vielleicht auch so ein bisschen Neid, dass ich einfach nicht singen kann und die da so in ihrem Chor absolut glücklich und beheimatet sind und Chorfahrten machen und all diese großartigen Dinge und dieses gemeinsame Singen, gemeinsam Kunstwerk erschaffen.
Das, also da sind ganz viele,
ganz natürlich viel, wie immer, ganz viele Fäden.
Ganz viele Fäden, ganz viele Motivationen, warum man so zu einem Chor geht. Das ist eben nicht nur, sagen wir mal, die Freude am Singen, sondern man möchte natürlich auch andere Seelenverwandte vielleicht auch treffen, sich mit denen austauschen. Wie ist das bei den Frauen in ihrem Chor? Also die gehen auch nicht nur einfach hin und singen dann ihre Lieder runter. Was suchen die bei den anderen Frauen in diesem Chor? Also, und was sind sie auch bereit, selbst zu geben?
Ja, in diesem Chor entstehen Freundschaften und auch Reibungen. Es gibt Frauen, die sich auf den ersten Blick sympathisch sind, andere, die sie dann ablehnen. Und ich habe halt versucht, von ja ein paar davon darzustellen in diesem Rahmen, aber eigentlich verlassen diese Figuren auch den Chor als kleines Biotop. Und es geht einfach um deren Lebensgeschichten und ja auch diese Brüche und Verwerfungen, die stattfinden, wenn Menschen sich gegenseitig nahe aneinander heranlassen, dass auch vielleicht enttäuscht ist, wenn man sieht, die andere, der andere auch, denn es gibt auch Ehegeschichten in diesem Roman, also ein paar dieser Frauen sind verheiratet, auch Kinder
spielen also eine Rolle.
Erwachsene Kinder spielen eine Rolle, ganz, ganz viele.
Genau, da kommen wir vielleicht noch auf diese einzelnen sozusagen Figuren. Ich wollte noch mal kurz noch bei dem Chor bleiben, weil das hat ja auch dann einen Grund, dass sie ihn so angelegt haben, wie sie ihn angelegt haben. Also es ist kein gemischter Chor, nicht Frauen und Männer, sondern nur Frauen. Und es ist jetzt auch kein kirchlicher Chor. Die singen aber trotzdem auch kirchliche Lieder, sakrale Lieder, aber auch andere Lieder. Und sie haben schon gesagt, und die Frauen bringen auch ihr eigenes Lied mit. Und was ich interessant finde, ist, die Chorleitung wechselt also immer ständig. Da ist eben eine, in diesem Fall eine junge Frau von der Stuttgarter Musikhochschule, die dirigiert diesen Chor und die kommt aus Estland. Das fand ich jetzt auch total interessant, hätte ja auch ein ganz anderes Land sein können, aber dahinter steckt ja auch etwas. Warum ausgerechnet Estland? Was fasziniert Sie gerade dazu? Weil die ja auch estnische Lieder singen dann.
Ja, also ein Lied, was wirklich durch den Roman sich zieht, das ist ein ganz berühmtes estnisches Lied, Talendab Mesi Pupole, also sie fliegt die Biene hin zum Bienenkorb und das ist von Juhan Liv, einem der berühmtesten estnischen Dichter. Es hat irgendjemand mal gesagt, was Estland ist und wie Esten fühlen, das kann man in diesem Lied einfach sehr gut erkennen, also eine ganz starke Heimatverbundenheit. Und es muss natürlich Estland sein, aus verschiedenen Gründen, weil dieses Land habe ich kennen und lieben gelernt durch meine Schwägerin und deren Familie und bin davon begeistert, war auch öfter dort und habe angefangen, estnische Literatur zu lesen. Das Singen und Estland sind ja auch absolut verbunden, also diese Singbewegung, die Gesangvereine, die Chöre Estlands und des ganzen Baltikums gehören ja zum UNESCO-Weltkulturerbe und nicht zuletzt haben sie diese singende Revolution gehabt mit einer 600 Kilometer langen Menschenkette durch das ganze Baltikum, wo die Menschen für ihre Freiheit gesungen haben. Das hat in den Tagen jetzt und seit 2014 und seit des Überfalls Russlands auf die Ukraine ja nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man sich überlegt, wie stark diese Länder auch bedroht sind und wie stark sie das fühlen. Also das ist auch ein Grund, warum es eine Estin ist, die da Chorleiterin ist.
Also da kommt zu ihrer Sympathie fürs Baltikum und auch für diese Länder und ihre Nationen auch mit hinein. Aber eben auch dieser estnische Dichter Juhan Liv, der hat es ihm ja sehr stark angetan. Der zieht sich wie so ein roter Faden eigentlich durch den gesamten Roman.
Ja, Juhan Liv ist eigentlich der erste moderne Dichter Estlands und leider sind seine Gedichte im Deutschen schlecht übersetzt, wie ich finde, weil sie ganz wenig nur von dieser kargen Modernität hinüberbringen, mit der praktisch die estnische Lyrik revolutioniert hat. Und sie zeigen, also diese Musikalität der estnischen Sprache kann man nicht transportieren. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, dass alles, was beim Übersetzen wegfällt, der Kern der Poesie ist. Das ist jetzt ist leider so. Aber er hat eben, was ich für mein Buch besonders wichtig fand, auch ein schreckliches Schicksal gehabt. Also er war schizophren und glaubte, der Sohn des Zaren und der berühmten estnischen Dichterin Lydia Koidula zu sein, die auch die Nationalhymne geschrieben hat, und war also aus bitterarmen Verhältnissen in die Stadt gekommen, um dort zu studieren, hat sich immer durchschlagen müssen, hat nie Geld gehabt und ist dann ohne Zugfahrschein erwischt worden im Winter in der Eisenbahn und wurde dann rausgeworfen vom Schaffner, hat sich verlaufen, 2 Wochen in der Wildnis umhergeirrt und ist dann an Lungenentzündung elendiglich gestorben in jungen Jahren. Also ein Leben, was man eigentlich kaum glauben kann, wie im Film. Extrem melodramatisch und furchtbar. Aber er hat ganz wundervolle Gedichte hinterlassen. Und diese Idee auch, die ihm seine Krankheit natürlich eingeflößt hat, dass er gar nicht der ist, der er ist. Das ist ja bei meinen Figuren oft so, dass sie sich ein anderes Leben zurechtzimmern oder zumindest erträumen, oft aus den Bruchstücken von Literatur. Und das passte ganz gut.
Ein paar dieser Figuren, die lernen wir jetzt schon mal kennen, weil wir haben natürlich auch einige Lesestellen für sie vorbereitet. Und wir steigen jetzt ein am Beginn des Romans.
Die junge Frau steht in der Tür zum Probenraum. Doch als Alices Blick sie trifft, schaut sie weg. Dunkel umgibt der Türrahmen ihre schmale Gestalt. Über dem Eingang hängt eine schmiedeiserne Leuchte und legt ihren Schein um den Kopf der Unbekannten. Sie trägt nur Jeans und Hoodie. Alice zieht unwillkürlich die Schultern hoch. Das Mädchen, höchstens 18, muss doch frieren, ohne Jacke an einem Winterabend. Ihre Kapuze hat sie tief in die Stirn gezogen. Jetzt steckt sie die Hände in die Bauchtasche des Pullovers, dreht den Kopf nach allen Seiten, als prüfte sie die Umgebung auf mögliche Gefahren. Die ist ja wahnsinnig jung. Was die hier wohl will? Ob sie jemanden sucht? Ihre Mutter oder ihre Großmutter? Alice schaut kurz zu den anderen Frauen hinüber. Die meisten stehen noch vor der Garderobe, schälen sich aus ihren Mänteln, unterhalten sich. Graue und gefärbte Köpfe, ein paar Rentnerinnen, der Rest in Alice Alter, Hälfte des Lebens. Unter 30 ist hier niemand. Keine hat die Neue bemerkt. Alice verlässt ihren Platz an der Heizung und durchquert den Saal. Ihre Absätze klicken auf dem Linoleum. Das Mädchen verharrt auf der Schwelle, es scheint sich nicht hineinzutrauen. Während Alice näher kommt, tritt es von einem Fuß auf den anderen, in seinen schmutzigen Sneakers, springt sogar zaghaft auf und ab. Alice findet die Hüpfbewegungen rührend. Das ganze Geschöpf hat in seiner Unsicherheit etwas Kaninchenhaftes. Als sie mit einem Lächeln vor ihr steht, streift sich die junge Frau ihre Kapuze vom Kopf. »Möchtest du zur Chorprobe? Komm doch rein«, sagt Alice. Sie nimmt Einzelheiten an der Fremden wahr und wundert sich selbst darüber, wie deutlich sie all das sieht. Zart beflaumte, blasse Haut, die Nasenspitze kälterot, ungewöhnlich runde, graue Augen mit hellen Wimpern, aufgesprungene Lippen. »Ein Labello hätte ich in der Tasche«, denkt sie. Die junge Frau schaut mit verlegener Miene erst zu Boden, dann wieder zu Alice. Ihr aschblondes Haar trägt sie in einer zipfeligen Bobfrisur, die Alice verdächtig selbst geschnitten vorkommt. Früher hat sie das auch so gemacht, mit der Nagelschere. Am liebsten möchte Alice eine Bemerkung darüber fallen lassen, das Mädchen mit einem Scherz auftauen, aber das wäre übergriffig. Sie streckt den Arm aus und weist in den Saal. »Du musst nicht auf der Schwelle frieren. Mehr als die verordneten 19 Grad haben wir hier drin bestimmt.« Alice gibt ihrer Stimme einen zuversichtlichen Klang, geübt darin, verschüchterte Lehrlinge und nervöse Bewerberinnen zu beruhigen oder verärgerten Abteilungsleiterinnen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie weiß, wie sie rüberkommt in ihren Büroklamotten, schwarz und weiß. Wenigstens muss sie morgens nie darüber nachdenken, was zusammenpasst. Ihr Arbeitstag dauert zu lange, um sich vor der Chorprobe zu Hause umzuziehen. In ihrer Handtasche steckt ein Fusselroller, den sie oft hervorholt, um ihn wie einen kleinen Rasenmäher über ihre Sachen fahren zu lassen. Die Kaninchenaugen blinzeln, schauen unsicher umher, von der Pinnwand zwischen den beiden Fenstern, Mitteilungen aus der Gemeinde, zu den Spuren der Kinderkirche auf dem abgetretenen Fußboden, von Glitterresten und Papierschnipseln zu dem blaugelben Plakat mit Infos auf Deutsch und Ukrainisch. Neben dem Waschbecken in der hintersten Ecke reihen sich Kartons aneinander, voll mit Babykleidung, Spielzeug, Duschgel in Plastikflaschen. Behutsam hakt sich Alice bei der Neuen ein und führt sie zu den lauwarmen Heizkörpern. Zwischen den Fenstern hängt ein simples Holzkreuz. Das Mädchen hält inne, betrachtet es, und Alice sieht sich genötigt, mit der Hand zu wedeln, als verscheuche sie Fliegen. Eigentlich hat sie sich in den Kirchenräumen von Anfang an wohlgefühlt, auf eine Weise beschützt und aufgehoben, die sie in einer Turnhalle oder einem Klassenzimmer nie gespürt hat. Nur im Büro, aber das ist ja eine Art zweites Zuhause. Jetzt verrate ich meine eigene Zuflucht, damit das Kaninchen keine Angst haben muss, hier ging es allzu christlich zu. Lauter als nötig, sagt sie. Unser Chor probt im Gemeindesaal, aber wir sind nicht kirchlich oder irgendwie religiös. Das Ganze ist ein Projekt der Musikhochschule, ein reiner Frauenchor, geleitet von wechselnden Studierenden. Unser Niveau hält sich in Grenzen und wir treten nur zweimal im Jahr auf dem Sommerfest und beim Adventsbazar. Aber das Singen macht einen Riesenspaß, weil wir keine feste Stilrichtung haben. Wir singen nur unsere Lieblingslieder. Im Grunde sind wir eine Versuchsanordnung für künftige Chorleiter. Sie sieht die andere an. Weißt du das schon alles? Ich will dich nicht langweilen. Die junge Frau schüttelt heftig den Kopf, dann wischt sie sich die Hände an der Hose ab, bevor sie Alice die rechte entgegenstreckt. Ich bin Sophie, sagt sie leise. Den Chor habe ich auf Insta gefunden. Ich dachte, es wäre schön, mal wieder zu singen, zusammen mit anderen. Ihre Finger sind kalt und feucht. Natürlich ist sie aufgeregt, ein Raum voller fremder Frauen, die sich alle schon kennen. Wahrscheinlich weiß sie nicht einmal, dass hier kein Vorsingen verlangt wird. Elitär wollen die Kantarinen auf gar keinen Fall sein, auch wenn der Klang darunter leidet. Ich heiße Alice. Sophie nickt. Ihre Ohrläppchen sind mehrfach durchstochen, aber schmucklos. Verschwommener Kajalstrich, die Brauen zu dunkel nachgezogen und kräftig bestäubt, so wie es gerade alle machen. Wenn ich ihre Mutter wäre, würde ich ihr sagen, dass sie zu viel Puder genommen hat. Oder einfach mit dem Daumen den weichen Bogen nachfahren, ganz vorsichtig, und dabei das Überflüssige wegstreichen, bis die Braue wieder so messinghell leuchtet wie das Haar. Wir duzen uns hier, komm schon, alle sind ganz nett. Besonders einladend wirkt der Saal nicht, trotz der blauen Hyazinthe im Topf, die Terje auf das Klavier gestellt hat. An den Wänden lehnen Stuhlstapel. Alice zeigt auf die Flügeltüren am Kopfende des Saals. Hinter der Verglasung flackern Kerzen. Ein Geruch nach kaltem Stein, Blumen und Wachs strömt aus dem Bauch der Kirche. Da drin gibt's ein schönes Taufbecken mit einem Engel. Die Fenster sind auch interessant. Wenn du willst, machen wir nachher einen Rundgang. Sophie lächelt, aber sie antwortet nicht. Du redest zu viel, denkt Alice. Welche Jugendliche will sich freiwillig etwas über Kirchenfenster anhören? Um sie herum hebt sich der Geräuschpegel. Dünne Melodiefäden in unterschiedlicher Länge und Tönung ziehen sich durch die Unruhe. Jemand schlägt einzelne Akkorde auf dem mäßig gestimmten Klavier an. Dazwischen hört man immer wieder Lachen und das Klappen der Tür. Terje kommt. Sie hat einen Packen Noten unter dem Arm und trägt einen ihrer kunstvollen Strickpullover. Langsam lösen sich die Unterhaltungen auf. Einige Frauen stürzen sich auf die Chorleiterin. Was für ein Bedarf nach Nähe, noch immer. Die junge Estin studiert Gesang an der Musikhochschule in der Urbanstraße. Alice schätzt Terjes ruhige Art. Sie hört allen zu und schafft es, sich durchzusetzen, ohne dass die Frauen sich gegängelt fühlen. Das ist wichtig, denn einige Sturköpfe gibt es hier schon. Terje erzählt gern von ihrem Land, das Alice bisher nicht wahrgenommen und, wie sie zugeben musste, mit Lettland und Litauen unter das Baltikum verbucht hatte. Sie bemerkt, dass Terje mehrfach gähnt und eine kleine Kerbe über der kurzen Nase hat. Wahrscheinlich stehen bald Prüfungen an. Ihre Fingernägel lackiert sie seit dem letzten Februar gelb und blau. Im Pulk der sie umlagernden Sängerinnen wirkt sie noch kleiner und zierlicher als am Klavier.
Vielen Dank. Jetzt haben wir schon so ein bisschen mal die Stimmung in diesem Frauenchor eingefangen und ein paar Figuren kennengelernt. Alice, die Hauptfigur eigentlich, kann man sagen, in ihrem Band. Und Sie haben eben schon gesagt, der Name kommt von Alice im Wunderland und das Kaninchen läuft hier auch schon durch die Gegend. Und diese Alice beobachtet ja auch alles total scharf. Also der entgeht ja gar nichts, vom Nagellack bis zu den Spielsachen, die da in der Ecke stehen. Sie ist Personalchefin oder Personalerin in einem, kann man sagen, sehr bekannten Stuttgarter Luxusstore. Ich sage jetzt nicht den Namen. Was ist sie für eine Frau?
Ja, Alice ist auf alle Fälle jemand, der sich für Menschen sehr interessiert, dass sie Menschen genau anschaut. Das unterscheidet sie in diesem Fall auch nicht von einer Schriftstellerin. Also sie guckt schon genau an, weil sie reflektiert darüber auch, was für Macken diese Menschen haben, denn sowas kann ja im Zweifelsfall auch die Abläufe stören. Sie ist sehr freundlich, sie möchte auch, dass Leute sich wohlfühlen, sie kommt gut aus mit allen Menschen, sie zeigt auch nicht, wenn sie jemanden nicht mag, also sie ist ganz, also eine verträgliche Person, würde ich sagen, aber sie hat auch Leidenschaften, die kündigen sich ja schon an, denn diese Beobachtungsgabe und der Wunsch, jemanden zu durchschauen oder sich für jemanden zu interessieren, ist bei der Sophie so stark, wie sie es eigentlich noch nie erlebt hat. Dieses Mädchen, was sie da im Chor trifft, diese Sophie, die führt sie auf Pfade, die mit dem beruflichen Interesse oder mit der beruflichen Deformation nichts mehr zu tun haben. Sie entdeckt eine andere Seite an sich.
Ja, ich meine, das ist ja sehr erstaunlich, ne? Also da kommt dieses junge Mädchen da zum ersten Mal in den Chor und Alice beobachtet sie ja haarscharf, wie sie ihre Haare geschnitten hat, wie ihre Finger aussehen, wie ihre Kleidung aussieht. Sie sieht sich selbst in so einem, fast schon in so einer Mutterrolle. Sie sagt ja auch, wenn ich die Mutter wäre, dann würde ich ihr ja mal sagen, nicht so auffällig sich zu schminken. Und wir erfahren ja auch im Laufe des Romans, diese Alice ist mit Fred, einem Steuerberater, verheiratet. Das ist eine Ehe, die kinderlos geblieben ist. Ist das sozusagen, die Sophie erobert die deswegen das Herz von der Alice, weil sie da so ein, ja, noch so ein Kinderwunsch irgendwie im Raum steht?
Dass Alice und Fred keine Kinder haben, ist sicher was, was sie beide geprägt hat. Aber sie sind kein unglückliches, kinderloses Paar. Also die kommen gut miteinander zurecht. Die haben ihre Rituale, die passen aufeinander auf. Und es hat Höhen und Tiefen. Und das wird der Roman auch weiter ausführen. Aber es ist jetzt, würde ich nicht sagen, dass das eine schlechte Ehe ist, auch wenn da wahrscheinlich mancher mir widerspricht. Aber es ist, glaube ich, zu einfach. Sie will sie ja nicht als Tochter unbedingt nur haben. Sie findet sie interessant, sie möchte sie berühren, sie möchte sie über die Braue streicheln. Also da ist schon, denke ich, mehr als nur mütterliches Gefühl. Aber ich würde es auch gar nicht jetzt so gleich in die erotische und sexuelle Ecke stellen wollen. Es ist einfach die Faszination, da kommt jemand und die ist in vieler Hinsicht interessant und die möchte man näher kennenlernen. Also das kann einem bei einer Frau so gehen, das kann einem bei einem Mann so gehen oder auch bei jemand, der vielleicht viel, viel jünger oder viel, viel älter ist. Also die Lena zum Beispiel, die ist ja auch, die hat sie vielleicht auch so angeschaut, als sie das erste Mal gesehen hat.
Ja, das passiert ja auch öfters in dieser Geschichte, also nicht nur jetzt zum Beispiel der Lena, die Sie ja erwähnt haben, oder auch die Marie taucht auch noch in dieser Geschichte auf, eine ehemals beste Freundin, und da erfahren wir auch, dass die beiden während Corona oft über Kamera miteinander geredet haben und sie vermisst es, dass die Freundin dann die Kamera anschaltet und sie nicht sehen kann und nicht genau analysieren kann, wie es ihr geht, wie sie sich verhält, welche Gesten sie zeigt. Also sie ist jemand, die sehr nah gerne bei den Menschen, bei den Frauen eben sein möchte. Das fasziniert sie halt einfach. Sie ist, wie gesagt, mit dem Steuerberater verheiratet. Das finde ich ihn so interessant, weil er ist so ein wird so ein bisschen geschildert wie so ein knuffiger Bär. So kommt er bei mir an. So ein bisschen immer verwuschelt, raucht draußen auf dem Balkon seine Zigarette, was ihm gerade noch so zugestehen ist. Sie ist ja auch irgendwo eine kontrollierte Person natürlich auch, sonst wäre sie auch nicht so erfolgreich.
Ja, total. Also sie ist auch immer besorgt um seine Gesundheit und sie bemuttert ihn, glaube ich, auch ein bisschen. Und sie ist sicher diejenige, die sich weniger die Zügel schießen lässt in dieser Beziehung.
Aber trotzdem, obwohl sie ja eben auch gesagt haben, die haben eine gute Ehe eigentlich. Ich würde es auch nochmal in Frage stellen, aber trotzdem, sagen wir mal so, sagt sie gleich am Anfang ganz klar, also sie hat ihren Mädchennamen behalten, Pogge. Sie wollte nicht so heißen, Sulzberger, so schwäbisch. Das heißt also doch auch, sie hat ein ganz bestimmtes Selbstbild auch von sich. Was ist für sie da wichtig? Also weil das Schwäbische ist ja auch schwierig für sie.
Ja, also sie ist schon einfach aus sehr einfachen Verhältnissen. Ihre Mutter war eine sogenannte Kaltmamsell, also einer der vielen ausgestorbenen Berufe, also im Gastgewerbe, die Dame, die die kalten Platten arrangiert am Buffet, etwas, was es eigentlich nicht mehr gibt, und hat oft in der Gastronomie gearbeitet, aber auch als Putzfrau, alleinerziehend aus Berlin-Moabit. Und Alice war gut in der Schule, sie ist auch von ihrer Mutter unterstützt worden, die hat schon auf sie aufgepasst, und sie ist eine Bildungsaufsteigerin, aber auch nicht so, dass sie ihre Herkunft verleugnet. Trotzdem hängt ihr das natürlich irgendwie immer nach, und da fühlt sie sich dann Leuten wie Marie unterlegen, die sie ja auch bezeichnet als, sagt sie mal, ein Silberlöffelmädchen, also ein Mädchen, was mit dem silbernen Löffel im Mund geboren wurde, aus einer Akademikerfamilie. Und sie ist sehr darauf bedacht, einfach nicht aus der Reihe zu tanzen, auch in ihrer konservativen Kleidung. Aber ihr Selbstbild ist, ja, das schreckliche Wort von der Powerfrau möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber sie ist stolz auf ihre berufliche Leistung und auch auf das Geld, was sie verdient, was sie auch ausgeben kann und zeigen kann. Sie gibt weiter, dass man eben Aufstieg kann. Eine Frau, die einfach immer arbeitet und der das gar nichts ausmacht. Sie lebt für ihre Arbeit und auch für ihre Ehe und ihre Kolleginnen und Kollegen, vor allem die Jungen, mit denen sie da Hand in Hand arbeitet und die sie auch sehr mögen und auf die sie vertrauen.
Das verbindet sie ja auch so ein bisschen mit der Lena, diese ältere Dame, die Lektorin war und die sie auch so ein bisschen wieder heranführt an die Literatur und an die Kunst. Und da finden auch gute Gespräche miteinander. Diese Lena spielt ja dann auch nochmal in diesem Gesamtgefüge all dieser Beziehungen. Denn man muss sagen, es gibt auch noch eine Cora, die spielt hier eine große Rolle in diesem Roman. Eine Putzfrau, die eigentlich gar nicht erstmal so zu den restlichen Frauen dort in diesem Chor zu passen scheint. Warum war ihnen so eine Figur wichtig?
Ja, also Cora ist so eine Frau, die Marie anschleppt, weil sie denkt, sie tut ihr was Gutes. Und Cora kann sehr gut singen, kennt auch viele Lieder, aber sie findet nicht rein. Sie ist eine schüchterne Person und sie wird auch von den anderen nicht so aufgenommen. Und Lena, die hält es ein bisschen zusammen, die ist so die, wie nennt man das, vielleicht so ein bisschen der Silberrücken in der Gruppe. Also sie ist sehr selbstbewusst und modisch. Aber diese Figuren natürlich, wenn ich sie jetzt so beschreibe, das klingt total oberflächlich. Wenn sie jetzt reinkommen würden, würde man denken, ja, die sind alle tipptopp. Und die brechen halt dann doch auf oder auseinander oder zusammen. Nicht immer zum Guten, aber auch nicht immer zum Schlechten. Und sie öffnen sich einander auch. Also es gibt dann Ereignis, in denen sie zum Beispiel, Lena, das kann ich verraten, sie hat einen Unfall und sie ist dann gar nicht mehr damenhaft und ist plötzlich schwach und muss sich auf diese Freundinnen verlassen, denen sie immer so königlich praktisch Hof gehalten hat und die sie vielleicht auch ein bisschen gegeneinander ausgespielt hatten. Wie ist es? Wie viel ist Freundschaft wert? Wie viel halten diese Beziehungen aus? Das zum Beispiel fand ich auch wichtig, weil es ja ungeheure Ansprüche auch sind, die diese Frauen aneinander stellen und an sich selbst.
Ja, es ist genau wie Sie sagen. Also diese Figuren entwickeln sich im Laufe dieses Romans und geben immer neue Seiten preis und verändern sich eben auch. Und es gibt auch eine große Überraschung natürlich auch, mehrfach in diesem Roman. Und eins würde ich gerne nochmal ansprechen, das Thema, glaube ich, spielt auch in Ihrem Roman eine Rolle. Wir reden zwar viel über Beziehungen unter diesen Frauen, aber da spielt Einsamkeit auch eine große Rolle, habe ich das Gefühl. Ist das richtig? Also zumindest habe ich das so wahrgenommen an manchen Punkten.
Ja, also ich denke, wenn ich dem Buch so mehrere Überschriften geben müsste oder es in Schubladen stecken müsste, würde ich sagen, also Einsamkeit ist eines der ganz großen Themen, Beziehungen und der Wunsch nach Beziehungen ganz stark, aber eben auch Einsamkeit und Einsamkeit, die man vielleicht gar nicht ahnt, unter der doch sehr gut aussehenden Oberfläche, auch Einsamkeit von jungen Menschen, die ja gerade in diesen Jahren der Corona-Verordnung sehr stark aus dem Fokus gefallen sind. Also haben alle uns sehr viel Mühe gegeben, die Älteren zu schützen und den Jüngeren sehr viel zugemutet. Und das war mir wichtig, auch nochmal da meine Linse drauf zu richten. Genauso wie es mir sehr wichtig ist, auch immer die Linse auf Figuren wie Cora zu richten, die nicht aus meiner Schicht kommen und die auch viel zu wenig wahrgenommen wird, auch von diesen Chorschwestern, und die auch eine ganz eigene Geschichte und Stimme bekommt im Buch.
Ja, die ist auch alleinerziehend, hat da auch wieder ganz andere Probleme als jetzt die ja doch eher bürgerlichen Frauen in ihrem Roman. Und Stichwort Einsamkeit, also Sie haben gesagt, auch gerade die jungen Menschen, und da ist ja die Sophie eigentlich so ein bisschen das Beispiel dafür, dass die ja Literaturwissenschaft studiert, aber offensichtlich ja Probleme hat, irgendwie mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie hat sich irgendwie so in ihrer kleinen Welt verkapselt. Davon hören wir jetzt gleich mehr in einem Ausschnitt. Aber ich würde noch mal ganz kurz auf eine Beziehung eingehen wollen, weil die ja in ihrem Roman auch eine sehr zentrale Rolle spielt, ohne da jetzt viel verraten zu wollen. Und zwar zwischen Marie und Alice, weil die waren ja in einer sehr engen Freundschaft miteinander. Wir erleben sie hier gleich am Anfang. Die haben sich verkracht. Die sprechen nicht mehr miteinander. Ja. Was hat die verbunden und was ist da passiert?
Ja, Marie und Alice waren sich sehr nah und Alice macht sich die ganze Zeit Gedanken darüber, was um Himmels Willen sie denn falsch gemacht hat, und sie leidet und sie hat fast Liebeskummer und Entzugserscheinungen darüber, dass diese Freundin, mit der sie so viel geteilt hat, einfach von einem Tag auf den anderen nicht mit ihr mehr spricht und sucht also da die Schuld auch bei sich und spricht mit ihrem Mann darüber und will den Chor sogar verlassen. Also in der Corona-Zeit wollte sie das sogar. Und das ist eine der, will ich mal sagen, Spannungskurven des Romans, warum das so ist, warum die auseinander. Deswegen darf ich darüber auch nicht so viel sagen. Aber was eben fast wichtiger ist als die Frage nach dem Warum, ist die Frage, wie so eine Freundschaft zwischen den beiden Frauen funktioniert. Was zieht die aneinander an? Und mich hat das schon fasziniert, dass Beziehungen, die sich Freundschaften nennen, eigentlich fast genauso intensiv oder teilweise intensiver sind als Beziehungen zu einem Liebespartner, also einem Mann. Jetzt ich als Heterosexuelle sage, es sind Beziehungen zu besten Freundinnen, die können, wenn sie enden oder wenn sie anfangen zu kriseln, so großen Schmerz verursachen. Und den besten Freundinnen vertraut man so viel an und mit denen ist man so ein Herz und eine Seele. Und wenn das dann anfängt, kaputt zu gehen oder wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist es fast schlimmer noch, als wenn es mit einem Mann, mit dem man vielleicht weniger redet oder weniger intensiv sich austauscht. Und dieses Terrain zu erforschen und auseinanderzunehmen und zu schauen, was ist da eigentlich und warum sind wir so close, warum sind wir so versessen aufeinander und wollen uns so nahe sein, alles teilen und dann klappt das doch nicht. Das ist natürlich auch so ein bisschen eines der Forschungsprojekte in diesem Buch. Und Alice und Marie sind sehr verschieden. Das ist natürlich auch, was sie aneinander fasziniert. Und sie haben gegenseitig ja Leerstellen, die sie einander ergänzen. Alice versucht dann auch über Maries Tochter Luzi, die in diesem Kaufhaus als Maskottchen arbeitet, ein bisschen wieder Fuß zu fassen bei ihr. Und da zeigt sich auch wieder, dass sie eben mit jungen Leuten auch sehr gut umgehen kann und sich da auch zu Hause fühlt. Aber sie kommt eben dann nicht weiter mit Marie.
Mit Marie, genau, da funktioniert es erstmal nicht. Aber jetzt Sophie, und die lernen wir jetzt nochmal in ihrem zweiten Ausschnitt besser kennen. Die führt ein etwas schrulliges Dasein, so ein bisschen abseits von Stuttgart mittendrin, zwar aber auch ein bisschen abseits. Und wo genau und wie, das hören wir jetzt.
Alice hat es jetzt endlich geschafft, ein bisschen näher sich mit Sophie zu befreunden und sie bringt sie mit dem Auto nach Hause. Während sie sich im zähen Rückstau des Häslacher Tunnels die Filderstraße entlang bewegen, summt Sophie Lady Gagas Shallow mit, wippt selbstvergessen mit dem Fuß im Takt. Im Rückspiegel sieht Alice, wie Cora den 43er-Bus vorbeifahren lässt und sich auf die Wartebank setzt. Sophie zieht eine Packung Kaugummi aus ihren Jeans. Das türkisfarbene Dragee, das sie anbietet, fühlt sich körperwarm und klebrig an. Alice fragt nach der Adresse. Genazino-Staffel in Häslach? Ja, die geht von der Böheimstraße ab, gleich hinter dem Marienhospital. Eigentlich glaubt Alice, sich in diesem Viertel auszukennen, obwohl Fred und sie auf der gegenüberliegenden Seite des Talkessels wohnen. Schon vor dem Chor haben sie Konzerte in der Markuskirche besucht. Aber erst durch ihre Spaziergänge mit Lena, besonders während des ersten Corona-Frühlings, hat sie sich diese Ecke Stuttgarts erlaufen. Lena erwies sich als kundige Führerin, wusste, wo früher eine Bäckerei oder ein Milchgeschäft gewesen waren. Alice und Sophie passieren das kleine Theater im alten Straßenbahndepot, danach den Marienplatz, auf dem das Eiscafé unter einem pastellfarbenen Dach im Winterschlaf liegt. Plötzlich wird Sophie munter und erzählt, wie sie im ersten Sommer der Pandemie fast jeden Abend auf dem sonnenwarmen Pflaster des Platzes gesessen habe. Wir hatten eine Picknickdecke dabei, Bier und Chips, weil ja nichts offen war, und Maya hat mir Zöpfe geflochten. So schnell, wie sie begonnen hat, verstummt sie wieder. Alice startet das Navi, um diese Genazino-Staffel zu finden. Erstaunlich lang muss sie hinter dem turmgekrönten Altbau des Marienhospitals durch dunkle Einbahnstraßen und enge Wege steuern. Mit Gesträuch überwucherte Mauern stützen die Hanggrundstücke, auf denen nirgends Licht zu sehen ist, wahrscheinlich nur Gärten. Sie sieht ein Schild mit der Aufschrift »Anlieger frei«. Die Navi-Stimme wiederholt, wenn möglich, bitte wenden. Sophie hat ihren Rollkragen bis zur Nase hochgezogen und murmelt, ich gehe immer zu Fuß hoch, da hinten bei der Klinik. Trotzdem kommt schließlich der Moment, in dem sie ruft, da vorne ist es. Alice ist überrascht, dass eine Studentin in dieser sicher nicht billigen Lage wohnt. Ob sie noch bei den Eltern lebt? Sie schaltet das Fernlicht an. Die Scheinwerfer treffen einen Zaun, dahinter führen weißgekieste Serpentinen bergab. Am Maschendraht hängt ein Schild, Patientengarten, Ausgang Schimmelhüttenweg. Sophie steigt sofort aus. Sie knallt die Autotür so laut zu, dass Alice »Hey« ruft, aber das hört sie nicht mehr, winkt kurz und hastet über eine enge Treppe aufwärts. Mit der Taschenlampe ihres Handys leuchtet Alice hinter der Flüchtenden her. Erst jetzt entdeckt sie das Gebäude am oberen Ende des Hangs. Ein mehrstöckiger Betonriegel mit weit nach vorne ragenden Balkonen. Riesige Ziffern in Orange leuchten auf den Toren der in den Berg gebauten Garagen. Als sie näher tritt, geht Neonlicht an. Messinglettern verkünden Huckbau, Zugang über Treppe. Heckenrosen und Waldrebe wuchern neben den Stufen. Alice hebt den Arm, um einen Dornenzweig abzuwehren. Etwas verhakt sich in ihrem Mantel, sie zerrt ungeduldig, rupft eine Wollflocke mit heraus. Am Ende der Treppe steht Sophie neben einer kaputten Gartenlaterne und kneift die Augen zusammen, als Alice ihr ins Gesicht leuchtet. »Möchten Sie noch kurz mit reinkommen?« Alice schaltet das Handylicht aus. Sie stehen schweigend nebeneinander. Von der Tübinger Straße dröhnt der Verkehr zu ihnen hoch. Im Haus sind alle Fenster dunkel. Sophie schließt die Eingangstür auf. Im Treppenhaus hängt ein merkwürdiger Geruch. Auf dem Boden häufen sich Werbeprospekte, unter den Briefkästen stehen leere Kartons. Alice glaubt, Vogelgezwitscher zu hören, aber es sind wohl nur Sophies quietschende Sohlen, als sie die Treppe bis vor eine braune Tür hinaufhuscht. Unter der Klingel steht ein unleserlicher Name. Ausgiebig scharrt sie auf dem Abstreifer herum, um Sophie die Möglichkeit zu einem Rückzieher zu geben, aber die ist schon eingetreten, macht Licht und kickt ihre Sneaker durch den Flur. Bis auf ein paar Garderobenhaken, einen trüben Spiegel und ein Wähltelefon samt Kabelknäuel auf dem Fußboden ist der fensterlose Raum leer. Alice macht Anstalten, aus ihren Pumps zu steigen, aber das Mädchen wehrt ab. Lassen Sie doch. Alice holt Atem, um ihr Du einzufordern. Aber da öffnet Sophie die nächste Tür, knipst eine Reihe Spots an und betritt das Zimmer, durch das mit dem Licht eine Welle von Zwitschern und Piepsen brandet. Eine Hand vor dem Mund bleibt Alice auf der Schwelle stehen. Was ist das? Die linke Wand des Raumes wird von einer Voliere eingenommen, in der Scharen von kleinen gelbgrünen Vögeln herumhüpfen, die sich mit den Krallen an den Gitterstäben festhalten, auf Stangen und Schaukeln sitzen, schwingen, schwirren, picken. Exotisch sehen sie nicht aus, eher wie etwas, das man beim Spaziergang im nahen Bobserwald antrifft. Dazu passen die Zweige, die in garbenartigen Bündeln auf dem sandigen Grund des Riesenkäfigs stehen. Sophie ist in eine Kochnische getreten, nimmt Salat aus dem Kühlschrank, hält die Blätter einzeln unter den Wasserhahn. Magst du was trinken? Alice kann ihre Fassungslosigkeit nicht verbergen. Sie bringt kein Wort heraus, erst recht nicht, als sie neben dem Schlafsofa in der Zimmermitte ein weiteres großes Gehege voller Pappschachteln und Holzspäne entdeckt, aus dem ein scharfer Uringeruch dringt. Ihr Blick bleibt nicht unbemerkt. Da sind Farbmäuse drin, sagt Sophie. Mega süß, aber die kommen erst später raus, sind nachtaktiv. Nimm doch mal das Zeug hier und setz dich. Ich muss schnell füttern. Seit sie in der Wohnung sind, wirkt Sophie viel gelöster. Sie reicht Alice ein Plastiktablett, auf dem Schnapsfläschchen liegen, wie man sie im Kiosk bekommt. Dazu Beutel voller Eiswürfel und mehrere angebrochene Limo-Flaschen. Mach dir was zurecht, Gläser sind im Regal. Geschickt klemmt sie ein Salatblatt nach dem anderen zwischen die Stäbe der Voliere, hakt eine Klappe auf, schlüpft mit der Hand hinein, angelt leere Futternäpfe heraus. Die Vögel stürzen sich auf das Grünzeug. Schnell verschließt Sophie den Käfig wieder und balanciert alle Schalen auf einmal in die Kochnische. Im Regal hinter der Couch verstauben Krimis und verschiedene Sportwagenmodelle. Ganz oben steht ein Plastik-Efeu. Irgendwie sieht alles nach IKEA aus. An einem Kissen und dem Teppich hängen noch Preisschilder. Am Fenster steht der Schreibtisch samt Drehstuhl, umgeben von Bücherstapeln. Obwohl Alice vorsichtig drückt, als sie versucht, die Eiswürfel aus der Plastikpelle zu lösen, schießen die ersten gleich davon. Sie kniet auf dem Teppich, spürt, wie sich Krümel durch ihre Nylonstrümpfe bohren, tastet im Dunkeln herum und bekommt einen Gegenstand zu fassen. Was sie unter dem Sofa hervorzieht, ist ein mit Schneckenhäusern verzierter Holzrahmen voller Wollmäuse. Unter Glas befindet sich ein Farbfoto. Sie wischt mit dem Finger darüber. Zwei fast erwachsene Frauen, Arm in Arm, Kränze aus Löwenzahnen auf den Köpfen. Wange an Wange geschmiegt sitzen sie auf einer Streuobstwiese voller blühender Bäume unter einem blauen Himmel. Die größere lächelt. Sie hat helles Haar, lang und glatt, Sommersprossen und posiert gekonnt für die Handykamera, die sie schräg über den Kopf hält, um den vorteilhaftesten Winkel auszunutzen. Die andere ist Sophie, eine etwas jüngere, braungebrannte Sophie, die keinen Blick für die Kamera hat, nur für die Freundin, sich dieser zuwendet, ernst und selig zugleich. Alice dreht das Bild um und schiebt es zurück in sein Versteck. Hastig lässt sie die Eiswürfel in ein Glas gleiten, schüttet Jägermeister darüber, füllt mit Cola auf und nimmt einen Schluck. Plötzlich sehnt sie sich nach Fred, seiner massigen Schulter, an die sie sich lehnen möchte. Alice fällt auf, dass im ganzen Raum keine Bilder hängen. Sophie schrubbt Futternäpfe, füllt Körner ein, läuft zwischen Käfig und Küchentheke hin und her. Dabei redet sie leise mit den Vögeln. Schaut, da hänge ich die Hirse rein. Schließlich plumpst sie mit zerzaustem Haar neben Alice aufs Sofa, öffnet gleich zwei Fläschchen Wodka und mischt sie mit Sprite. Strohhalme benutze ich nicht mehr. Maya meint, die wären Umweltkacke. Sie hat mir Videos gezeigt von Schildkröten mit diesen Dingern im Auge. Aber eigentlich ist alles Umweltkacke. Wir am meisten, du und ich und alle anderen.
Ja, da kommt viel vor in dieser kleinen Szene. Wir lernen die Sophie jetzt nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Sie ist doch lässiger, aber weil sie eben sich da zu Hause sicher fühlt auf ihrem kleinen Terrain mit diesen vielen Tieren, die offensichtlich so eine Art ja, Kommunikationspartner für sie geworden sind in einer Zeit, in der sie sich dann auch verloren hat und in der sie auch eine Freundin verloren hat, die jetzt nur noch auf dem Bild verstaubt in der Ecke liegt, nämlich die Maya. Und über die Maya, und das finde ich jetzt nochmal ganz interessant, verlässt ihr Roman auch Stuttgart, das darf man schon, glaube ich, sagen, wie in ihrem Vorgängerroman auch, Aus und davon, da sind sie ja noch weiter über den Teich gehüpft, aber hier geht es nach Paris. Paris ist ja so ein Sehnsuchtsort. Warum Paris?
Ja, also Paris, das war für mich wichtig, dass es einfach nicht nur in Stuttgart spielt und das ist einfach auch ein Ort, das ist jetzt der autobiografische Faden, an dem mich die Pandemie kalt erwischt hat. Also ich hatte eine wunderbare Stelle als Sorbonne-Schreiberin und habe Paris genossen und die Studenten und Studentinnen und den Unterricht und das Französisch wieder zu lernen und viel zu lesen. Ja, und dann 2 Wochen nach dem diese Herrlichkeit begann, musste ich Paris verlassen, weil Präsident Macron die Universitäten wegen Corona geschlossen hat. Und ich weiß noch, ich habe meine Tasche gepackt und habe zu dem Prof, der mich da eingeladen hatte, gesagt, ich fahre jetzt erstmal heim, aber ich komme bestimmt am Mittwoch zurück. Und das hat mich so gefuchst und gepfumpfert, dass ich dann dachte, wenn ich schon nicht da bleiben konnte, dann möchte ich wenigstens in Gedanken nochmal und im Schreiben auch nochmal über Paris nachdenken und Paris nochmal mir durch den Kopf gehen lassen, die Orte, an denen ich da gelebt habe, auch dieses Kloster einfach nochmal Revue passieren lassen und habe das dann einfach in die Handlung mit aufgenommen. Aber natürlich ist es auch wichtig für mich, dass es nicht immer nur Stuttgart der Handlungsort ist. Ich würde mich immer als Europäerin bezeichnen für meine literarischen Ahnen und Vorbilder und Querverbindungen. Da ist viel französische Literatur dabei und es ist einfach für mich auch ein Stück literarische Heimat. Ja, und Sophie hat da ihre Freundin Maya nach Paris verloren, die einen jungen Mann kennengelernt hat und diese Freundschaft oder ich denke auch Liebesbeziehung zugunsten dieses jungen Mannes aufgegeben hat. Sie ist nach Paris gegangen und Sophie ist jetzt wirklich ganz allein. Also in der Zeit, in der die meisten sehr einsam waren, in der Corona-Zeit, war Sophie glücklich in der Zweisamkeit. Und jetzt, wo alles so ein bisschen sich wieder auflöst, muss sie klarkommen mit dem Verlust des Menschen, den sie am meisten geliebt hat. Und Alice tritt zwar in ihr Leben, aber da macht sie nicht so auf. Also sie hat andere Wege, um das zu verändern.
In Paris, das kann man schon mal so ein bisschen andeuten. Ein ganz wichtiger Schauplatz in diesem Buch. Aber mehr sagen wir davon nicht.
Ja, und ich kann nur noch sagen, und Paris ist ja auch eine schreckliche Stadt, wie jede Großstadt, wenn man alleine ist. Und es gibt so viele Bücher über Paris und Einsamkeit und traurig und einsam sein in Paris von Malte Lauritz-Brigge bis zu, ja, und auch viele Bücher von Modiano zum Beispiel, dass man einfach sich verloren fühlt in einer Stadt, die für viele doch das Symbol von Liebe, von Kultur, von Freiheit ist. Man kann, glaube ich, in großen Städten furchtbar einsam sein.
Sie haben es eben schon angesprochen, Sie wollten auch noch mal deutlich machen, dass Sie ja auch ganz andere literarische Traditionen haben, in der europäischen Tradition stehen und nicht nur immer, wie man Ihnen ja gerne auch zuschreibt, so eine Stuttgarter Autorin zu sein, weil Sie eben Ihre Romane viel hier platziert haben. Und wir lernen ja jetzt auch hier Stuttgart an vielen Ecken kennen. Im Vorgängerroman war es eher der Osten hier. Waren wir jetzt gerade im Süden von Stuttgart unterwegs und Sie entdecken noch ganz andere Plätze, also so ein bisschen so wilde, verwilderte Ecken von Stuttgart. Man nennt Sie auch gerne eine moderne Heimatdichterin. Was sagen Sie dazu? Oder wollen Sie sagen, oh Gott, damit will ich alles gar nichts zu tun haben?
Es ist immer so schwierig mit diesen Labels. Also ich bin stolz darauf, dass ich hier über diese Stadt schreiben kann. Ich meine, kein Mensch kann was dafür, wo er geboren wurde. Und ich würde nicht sagen, es ist ja nicht mein Verdienst, dass ich in Stuttgart aufgewachsen bin. Das ist Zufall. Aber ich finde, es gibt so viele großartige Anknüpfungspunkte hier, über die ich schreiben kann. Das macht mir auch Freude. Es stachelt mich auch an, über eine Stadt zu schreiben, die nach wie vor irgendwie von vielen Menschen als Unort bezeichnet wird. Und wir werden das nicht los, es sei denn, wir werden vielleicht jetzt zum neuen Rust Belt, wenn die Autoindustrie abschmiert und dann wir uns irgendwie nochmal neu erfinden müssen, dann wird man uns vielleicht nicht mehr so hassen in Berlin oder so. Aber ich habe immer das Gefühl, über Stuttgart zu schreiben, das ist einfach immer noch ein Schlag ins Gesicht. Und deswegen mache ich das auch besonders gerne, weil es anscheinend einfach ärgerlich ist und das sehe ich nicht ein. Ich schreibe weiter drüber, aber eben nicht nur.
Ja. Und ich denke mal, für Ihren Roman jetzt sind Sie auch bestimmte Plätze, haben Sie die eigentlich neu für sich entdeckt? Durchs Ablaufen oder kannten Sie die schon? Hatten Sie diese im Kopf, dass Sie sagten, das weiß ich schon, da wollte ich gerne mal hin? Oder wie ist das entstanden?
Ach, irgendwie ergibt sich das immer, aber auch immer ganz arg aufpassen. Also es gibt vieles auch nicht. Man kann schon damit rumlaufen mit dem Buch, wie mit allen meinen Büchern, aber man läuft dann auch ins Leere, weil ich Sachen erfinde. Also ich denke, Sie wissen bestimmt, dass es keine Genazzino-Staffel in Stuttgart gibt und dass ich die nur für meinen verehrten Wilhelm Genazzino da eingebaut habe als kleine Verbeugung. Und so geht es mit vielen Orten, auch in diesem Buch. Da kommen schon auch romantische Landschaften und die haben ihre Heimat mehr in meinen literarischen Vorlieben. Und auch, weil ich denke, die Zeit der Romantik passt ganz gut auch in unsere Zeit, weil die Verwerfungen, die die Menschen dort erlebt haben, haben ähnliche Reaktionen hervorgerufen, wie das jetzt bei uns so ist, dass wir denken, die Welt, die wir kennen, die verschwindet. Und wenn man vor die Tür geht, ist es eigentlich alles gar nicht so schlimm. Aber das Gefühl von Unbehagen, von Angst, von nicht wissen, was kommt als nächstes, das teilen wir schon. Und auch so Umweltveränderungen zum Beispiel im großen Maße oder dass man sich die, was ja bei den Romantikern eher dadurch präsent ist, dass so viele Wälder und Waldeinsamkeit vorkommt, dass da ganze Wälder abgeholzt wurden, um die Manufakturen anzufeuern und die industrielle Revolution vorzubereiten. Das hat man gar nicht so vor Augen, wenn man Eichendorff liest. Und so die Sorge um die Umwelt, das ist auch ein großes Thema in dem Buch. Diese apokalyptischen Gefühle, die die Menschen damals hatten und die wir auch stark hatten, dass man dann die Natur verklärt zu einem Platz, wo alles gut ist, das fasziniert mich schon sehr stark und das baue ich auch gerne ein.
Ja, wir hatten es jetzt gerade schon in der Szene, wo die Sophie von der Umweltkacke spricht und auch dieses Bild mit der Schildkröte und dem Strohhalm kennen wir ja auch alle. Dann gibt es noch so eine Szene, in der sie wieder mit einer anderen Figur, die wir noch gar nicht angesprochen haben, geht die Alice zum Marienplatz, ist das, glaube ich. Ja. Und die sammeln doch dann dort tatsächlich die Zigarettenkippen ein.
Ja, die machen Flogging, also oder Plogging, ja, also Joggen und Müll aufpicken, einsammeln. Also das versuchen sie. Und Alice wird von dieser jungen Frau eben animiert, da mitzumachen, obwohl das eigentlich nicht das Ding ist, worauf sie Lust hat und wovor sie sich auch ekelt. Aber sie wird eben von deren Eifer mitgerissen und die Reaktionen darauf sind auch sehr gemischt.
Und sie haben gesagt, das ist auch eine Erfahrung, die sie selbst gemacht haben. Sie haben sich selbst dort mal hingestellt.
Ja, also ich
als Teil ihrer Recherche,
Ich wollte das tatsächlich auch ausprobieren, wie es ist, wenn ich jetzt wirklich das mache, was angeblich immer alle machen, nämlich beim Joggen Müll aufsammeln. Und es war eine sehr interessante Erfahrung. Erstens war es erschreckend, wie viele Kippen ich innerhalb von 500 Meter Weges eingesammelt habe. Und die Reaktionen der Leute um mich rum haben mich fast noch mehr erschreckt, weil viele die Straßenseite gewechselt haben oder mich beschimpft. Es kamen auch welche auf mich zu und sagten, sie würden nie ihre Kippen wegwerfen. Also es war eine provozierende Aktion. Und vielleicht ist es leichter, wenn man das in einer Gruppe macht, so als Clean Day, was ja oft gemacht wird. Aber es war sehr interessante Erfahrung.
Aber nochmal Thema Recherche. Ich weiß, dass man nicht mit Ihrem Buch durch die Stadt laufen kann. Da wird man ins Leere laufen. Was waren denn so Stellen, wo Sie gesagt haben, die müssen unbedingt in meinem Buch und warum?
Ja, also was mich schon begeistert ist, sind so sakrale Räume, die nicht mehr als sakrale Räume genutzt werden. Also die Abwesenheit von Metaphysik, von Glauben. Wir gestatten es uns ja doch nicht mehr so naiv zu glauben und uns fallen zu lassen in Heilsgewissheit. Und das schaffen die wenigsten. Und dieser Kirchenraum, bei dem Alice ja auch sich zwingt, angesichts des Kreuzes noch Erklärungen abzugeben, dass sie eben kein Kirchenchor sind, da habe ich die Markuskirche, die mir lieb und wert ist, aus allen möglichen Gründen schon nochmal genommen, auch wenn dieser Chor hier mit den Chören dort überhaupt nichts zu tun hat. Und was ich faszinierend finde, sind diese Spazierwege, also den Schimmelhüttenweg, den kennen wahrscheinlich viele von Ihnen hier, und diese Hanggrundstücke, dieses, was auch wirklich verwunschen ist, der Blick über die Stadt und gleichzeitig diese doch bizarren, verlassenen Weinberge, die nicht mehr gepflegt werden, und auch die Gärten, die immer struppiger werden, weil halt viele Menschen keine Zeit mehr haben, auf dem Stückle zu arbeiten. Und es gibt auch diesen Rückzugswunsch in die Natur, das spiegelt es sehr. Und ich finde, es sind auch schöne Orte in Stuttgart. Gerade dieser Weg, der ist ja schon eine Herausforderung. Also man schnauft ganz schön, wenn man da im Warmen hochgeht, aber es lohnt sich. Und ich gehe da auch gern mit Besuch, wenn die gut zu Fuß sind, weil es einfach eine unglaublich tolle Seite der Stadt ist.
Einen Punkt würde ich noch gern ansprechen wollen, weil wir haben jetzt, wie gesagt, diese Frauen so ein bisschen kennengelernt, ihre Beziehungen untereinander, da entwickelt sich ganz viel. Aber diese Handlung wird immer wieder durchbrochen durch so kleine Binnenerzählungen. Auch das kennen wir übrigens so ein bisschen aus ihrem Vorgängerbuch und sind so märchenhafte Erzählungen, die haben einen ganz anderen Ton auf einmal und die fallen ganz raus, sind auch wirklich auch traumartige Bilder, die dort entstehen. Wieso diese Binnen, also was war Ihnen so wichtig, auf diesem Weg zu zeigen?
Ja, also ich sage ja schon auch gerne, wenn man sagt, das ist eine realistische Stuttgarter Heimatdichterin, dass ich keine realistische Literatur schreibe. Also ich zweifle auch daran, ob es das überhaupt gibt. Aber diese Binnenerzählungen, die brechen einfach diese Perspektive von Alice ein bisschen auf und geben die Möglichkeit, andere Figuren auch zu Wort kommen zu lassen oder ihre Geschichten zu erzählen und dieses ganz doch sehr realistisch Daherkommende ein bisschen zu öffnen. Und natürlich ist es auch eine Verneigung vor meinen romantischen Vorbildern, auch vor Autoren, die das in Real Life noch sehr schön machen, wie Michael Köhlmeier zum Beispiel, den ich großartig finde. Und Märchen sind faszinierend, um ja eine zweite Ebene noch einzuziehen, auch sprachlich aus diesem anderen Ton auszubrechen und einfach sich auch mal zu verlassen auf eine Sprache von Bildern, von Symbolen, die man vielleicht in dem anderen Teil schon auch findet und die sich kreuzen und spiegeln. Also das macht mir sehr viel Spaß, dann damit auch zu spielen und diese Spur weiter auszulegen.
Herzlichen Dank an Anna-Katharina Hahn für die Momentaufnahmen aus ihrem neuen Roman Der Chor.
Vielen Dank.